Die ganze Valjar-Straße, der Tajrish-Platz und die umliegenden Straßen waren in einen Tränengasnebel gehüllt. Die Augen brannten und es ging allen schlecht. Wir waren zu viert. Plötzlich verschwand einer von uns. Ich stand unter Schock einfach da. Vor unseren Augen schlugen sie einen jungen Mann zusammen. Ich erstarrte vor Schreck und beobachtete, wie sie ihn auf ein Motorrad warfen und mitnahmen. Meine Freunde schrien mich an, komm, komm. Aber ich stand einfach da und konnte nichts tun.
Ghazal Abdullahi ist 28 Jahre alt. Sie studierte an der Kunstuniversität in Teheran, bis sie exmatrikuliert wurde, weil ihr Hijab nicht richtig saß. Als im September 2022 die Menschen nach der Ermordung der jungen Kurdin Jinar Mahsa Amini in vielen Städten im Iran auf die Straße gingen, war Ghazal in Teheran und schloss sich den Protesten an. Die Fassungslosigkeit ist immer noch in ihren großen, dunklen Augen zu erkennen, wenn sie davon erzählt, wie die Schergen der Islamischen Republik mit den Menschen umgegangen sind.
Vor den aktuellen Entwicklungen hatten die Menschen im Iran keinen Grund, einander auf der Straße anzulächeln. Sie lebten in ihrem Alltagstrott und versuchten nur, irgendwie über die Runden zu kommen. Das hat sich seit Beginn der jetzigen Bewegung geändert. Ja, alles begann mit der Ermordung einer jungen Frau. Aber die Menschen sind netter und solidarischer geworden. Obwohl sie wissen, dass sie in dieser Lage nicht jedem und jeder x-beliebigen vertrauen können, spürt man auf der Straße irgendwie, wer einem beistehen würde. Alle stärken sich gerade gegenseitig den Rücken. Männer unterstützen die Frauen, Frauen die Männer, die Alten die Jungen, sogar die Religiösen die Nicht-Religiösen. Früher war das anders. Da war man eher Einzelkämpfer.
Ich treffe Ghazal an einem kühlen Frühlingstag in Frankfurt am Main. Seitdem sie Iran verlassen hat, lebt sie in Darmstadt bei ihrer Tante und sucht aktuell einen Job, damit sie hier bleiben kann. Während sie mir von den letzten Monaten erzählt, hält sie ihre Kaffeetasse mit beiden Händen und schaut manchmal an mir vorbei. Ihr Blick ist voller Sehnsucht. Im November des letzten Jahres musste Ghazal unfreiwillig Teheran, ihre Familie und ihre Freunde verlassen und nach Deutschland kommen. Ghazal ist in einer politisch engagierten Familie aufgewachsen. Ihre Mutter, Aliye Mutalibzadeh, ist eine bekannte Journalistin, Fotografin und Frauenrechtsaktivistin. Im Jahr 2016 stürmte der iranische Geheimdienst die Wohnung der Familie, nahm wichtige Dokumente und alle elektronischen Geräte mit und verhaftete Ghazals Mutter. Nicht zum ersten Mal.
Meine Mama war kurz nach der Machtübernahme dieses Regimes, sie war 16 oder 17 Jahre alt, im Gefängnis und hat seitdem eine Akte beim Geheimdienst. So eine Akte wird nie vernichtet und bereitet einem immer wieder Probleme. Ich erinnere mich, als ich noch ein kleines Kind war, jedes Mal, wenn meine Mutter irgendwo anfing zu arbeiten oder sich politisch zu engagieren, gab es Probleme. Man kündigte ihr, sie musste sich Befragungen unterziehen und wurde vorgeladen. Ich erinnere mich sogar daran, dass mein Vater während seiner Arbeit zur Seite genommen wurde. Jemand sagte zu ihm, wenn Sie hier weiterhin arbeiten möchten, müssen Sie sich von Ihrer Frau scheiden lassen.
Ghazals Vater, der Regisseur und Drehbuchautor Sahih Abdullahi, hat mittlerweile Drehverbot erhalten. Die Mutter musste 2020 eine dreijährige Haftstrafe im berüchtigten Evin-Gefängnis antreten. Inzwischen wurde sie entlassen. Mehr als 2 Jahre lang besuchte Ghazal ihre Mutter in der Haft. Dort lernte sie viele bekannte politische und aktivistische Persönlichkeiten kennen, die dort zusammen mit ihrer Mutter waren. Inzwischen sind sie enge Freundinnen geworden. Ghazal war im Herbst nach der Ermordung von Jinar Amini fast immer auf der Straße und damit setzte der Geheimdienst ihre Mutter im Gefängnis unter Druck. Aus diesem Grund und weil die meisten ihrer Freunde verhaftet wurden, beschließen ihre Eltern, Ghazal muss das Land verlassen. Eine Zukunft hätte sie dort ohnehin nicht und es würde zunehmend gefährlicher für sie, dort zu bleiben. Sie besucht ein letztes Mal ihre Mutter im Gefängnis und schaut bei ihren Weggefährten vorbei. Sie blickt ihnen lange in die Gesichter, um sie sich gut einzuprägen. Monate später zeichnet sie in Deutschland ihre Gesichter nach. Während sie in der Ausstellung Eyes on Iran in Berlin-Charlottenburg gezeigt werden, schickt Ghazal ihrem Vater die Porträts nach Teheran.
Mein Papa hat die Porträts ausgedruckt und zu Besuchszeiten mit ins Gefängnis genommen. Er musste mit dem Wärter streiten, damit er sie durchließ. Mein Vater erzählt, dass sie dann alle zusammensaßen und versuchten, die Gesichter zu erkennen und ihre eigenen Porträts zu finden. Danach haben sie mich aus dem Gefängnis angerufen. Ich umarme dich. Ich küsse dich. Auf den Tag, an dem wir alle wieder zusammen sein können. Ihr alle, die ihr gezwungen wurde zu gehen. Okay, ich mache es kurz. Hör zu.
Ghazals Augen werden feucht, während sie mir die Audiodatei auf ihrem Handy vorspielt. Sie hat einen Kloß im Hals.
Seit 3 Jahren lebe ich mit Stimmen, sei es die meiner Mutter oder der anderen politischen Gefangenen. Und seitdem ich gegangen bin, die meiner Freunde. Seit 3 Jahren ist alles, was ich habe, Stimmen.
6 Monate bevor Aliye Mutalebzadeh, Ghazals Mutter, ihre Haftstrafe offiziell verbüßt hätte, wird sie durch die sogenannte Amnestie des Revolutionsführers entlassen. Das war Anfang des Jahres. Ghazal rollt die Augen, als sie davon erzählt. Ihre Wut kann sie kaum verbergen. Da Ghazal selbst nicht dabei sein kann, als ihre Mutter nach 2,5 Jahren freikommt, gehen ihre Freundinnen hin und schicken ihr ein Video. Ghazals Mutter und einige andere Frauen kommen aus dem eisernen Tor des Evin-Gefängnisses, fallen sich in die Arme, lachen und weinen. Nicht einmal jetzt scheinen sie Angst vor Repressionen zu haben und keine von ihnen trägt das obligatorische Kopftuch. Einige von ihnen wurden in den letzten Monaten und Wochen erneut festgenommen, weil sie nicht aufgehört haben, ihren Protest gegen die Islamische Republik zu zeigen. Auch Ghazals Mutter hat schon wieder eine Vorladung bekommen und muss möglicherweise bald zurück ins Evin-Gefängnis. Deshalb ist Ghazal nicht nach Feiern zumute, wenn jemand das Gefängnis verlässt.
Evin und andere Gefängnisse sind klein. Aber der Iran ist das große Gefängnis. Natürlich gibt es einen Unterschied, ob man drinnen oder draußen ist. Aber am Ende des Tages bleibt der Iran das große Gefängnis.
Sie ist sicher, dass die iranische Gesellschaft wachsam bleibt und Proteste dauerhaft weitergehen. Sie werden nicht aufgeben, sagt Ghazal. Vor allem die jüngere Generation sei nicht mehr bereit, die ganze Misere hinzunehmen. Der jahrzehntelange Kampf unserer Mütter und ihrer Mütter trägt endlich Früchte, meint die junge Iranerin. برای توی کوچه رقصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بی پولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای
Ich sage immer, der Kampf vieler iranischer Frauen beginnt zu Hause, bevor es zum Kampf gegen die Islamische Republik kommt. Wir müssen erst mal unseren Familien klar machen, was wir wollen. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Ich lag früher ständig im Clinch mit meiner Familie. Beispielsweise gab es mal eine Zeit im Iran, wo weiße Mäntel innen waren. Einer meiner Brüder hat den Mantel, den ich mir gerade gekauft hatte, zerrissen. Wirklich, ich meine es ernst. Er fand das unangemessen. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann denke ich, dass das alles der Grund dafür war, warum ich heute die bin, die ich bin.
Das ist die Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi. Sie lebt in Kanada und ich treffe sie an einem Samstagvormittag auf Zoom. Wir kennen uns schon länger und halten über WhatsApp Kontakt, vor allem seit der Ermordung von Jina Mahsa Amini. Joko Winterscheid hat seinen Instagram-Account Azam überlassen, damit sie seine Reichweite in Deutschland nutzen kann, um auf die Proteste im Iran aufmerksam zu machen. Azam ist 1983 in einer wohlhabenden Familie in Teheran geboren. Sie ist das jüngste von 5 Kindern und die einzige Tochter. Einige Brüder versuchen immer wieder, über sie zu bestimmen. Der Vater versucht, dagegen zu halten. Er unterstützt sie. Das letzte Wort zu Hause hat aber Azams Mutter.
Meine Mutter war traditionell und hatte so eine Art inneren Patriarchen. Schon als ich 6 war, hat sie angefangen, mir meine Aussteuer zusammenzusammeln, also die Dinge, die die Braut in die Ehe mitbringt. Das Wichtigste war ihr, dass ich heirate, wenn ich erwachsen bin. Aber mein Vater wollte, obwohl er religiös war, dass ich studiere und arbeite. Und er hat dafür gesorgt, dass ich professionell Tennis spiele. Mein Trainer hat damals in der Nationalmannschaft gespielt. Das war sehr mutig von meinem Vater. Denn eigentlich war das damals alles in seinen Kreisen ein Tabu.
Azam spielt dann selbst professionell Tennis, nimmt an nationalen Turnieren teil und fängt an der Teheraner Universität Informatik zu studieren. Sie will ein freies, selbstbestimmtes Leben und erzählt zu Hause sogar von ihren Liebesbeziehungen. Die Familie weiß alles. Ihre Mutter duldet die jungen Männer, die Azam nach Hause bringt, macht aber immer wieder klar, dass sie diejenige ist, die entscheiden wird, wann und wen sie heiratet. Schließlich ist Azams Mutter zu Hause die Chefin. Als Azam dann länger mit einem festen Freund zusammen ist, einem Kommilitonen, macht die Mutter klar, sie mag ihn nicht. Ihn darf sie nicht heiraten. Liebe hin oder her. Als Azam 23 ist und die Beziehung der beiden immer enger geworden ist, bekommt die Mutter Angst, dass ihre Tochter ihre Jungfräulichkeit verliert. Sie zwingt Azam, einen entfernten Verwandten zu heiraten. Azam will das erst nicht hinnehmen. Nachdem die Mutter aber zusammenbricht und im Krankenhaus landet, willigt sie ein. Obwohl die Familie des Mannes dagegen ist, setzt sie ihr Studium fort. Azam wird Mutter. Als ihre Tochter 1,5 Jahre alt ist, beschließt sie, sich scheiden zu lassen. Der Ehemann, den sie nie wollte, ist drogenabhängig, gewalttätig und kümmert sich um nichts. Der Vater besorgt ihr die 3 besten Anwälte des Landes. Trotzdem dauert es insgesamt 6 Jahre, bis sie endgültig geschieden ist. Ihre Erfahrungen im Elternhaus mit ihrer Mutter und auf den langen Fluren des Familiengerichts motivieren sie, selbst politisch aktiv zu werden. Sie will etwas verändern für Frauen. Über ihren Bruder, der einen politischen Posten hat, bekommt sie Zugang zu der Welt der Politik. Sie wird Mitglied der Reformerpartei und bekommt schon bald eine Stelle im Zentrum für Frauenforschung.
Das war sehr gut für mich, weil es mich wachgerüttelt hat. In meiner Arbeit hatte ich viel mit Parlamentsabgeordneten zu tun. Ich habe mit ihnen besprochen, was wir in Bezug auf Frauen brauchen und was die nächsten Schritte sein könnten. Schnell habe ich gemerkt, dass da keine neuen Gesetzesentwürfe kommen und niemand wirklich was ändern kann oder überhaupt möchte. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, dass alle nur auf eine bessere Stelle oder Position für sich selbst aus sind. Niemand ist wirklich bemüht, irgendwas an der Situation der Bevölkerung und vor allem der Frauen zu verbessern. Einmal war ich mit der damaligen iranischen Vizepräsidentin zu Besuch in einer sozialen Notanlaufstelle. Das ist so etwas wie ein Frauenhaus, mit dem Unterschied, dass die Frauen nur 3 Tage lang dort bleiben können. Ich habe dort eine 13-Jährige getroffen, die bei ihrem Großvater gelebt hat. Er hat sie immer wieder vergewaltigt. Beim letzten Mal ist ihr die Flucht gelungen. Der Großvater war ihr gesetzlicher Vormund. Er hat sie nicht mal zur Schule gehen lassen und sie lange missbraucht. Mir war zu der Zeit nach einem langen Kampf gelungen, das Sorgerecht für meine Tochter zu bekommen. Und als ich dieses Mädchen ansah, dachte ich die ganze Zeit an meine eigene Tochter. Ich kann gar nicht beschreiben, wie furchtbar ich mich gefühlt habe. Ich sehe sie noch vor mir. Ihre Hände haben so gezittert. Und jedes Mal, wo er sie vergewaltigt hatte, hatte sie sich geritzt. Das Kinderheim hat sie aber nicht genommen, weil sie meinten, dass sie ja einen Vormund hat. Und sie haben gesagt, dass sie zurück zu ihm muss. Das hat mich sehr beschäftigt. Zurück im Auto sagte ich zu der Vizepräsidentin, Frau Ebtekar, wir müssen doch was für die Kleine tun. Sie meinte nur, wir müssen das akzeptieren, was das Kinderheim und die Sozialarbeiter sagen. Das werde ich niemals vergessen.
Ein anderes Thema, das Azam in dieser Zeit, also im Jahr 2017, beschäftigt, sind die Frauen der Revolutionsstraße. Die junge Mutter, wie Domovar Head, ist auf dieser Straße auf einen Stromkasten gestiegen. Sie hat ihr weißes Kopftuch ausgezogen und hat es an einen Stock gehängt. Sie wedelte damit hin und her, während sie stumm mit offenen Haaren dort oben stand. Ihr folgte ein paar Tage später Narges Hosseini. Sie setzten mit diesem Akt ein Zeichen gegen die systematische Unterdrückung von Frauen und wurden beide verhaftet. Im Zentrum für Frauenforschung, wo Azam damals arbeitet, schreibt und spricht man viel über die beiden Frauen und das, was sie bewegt haben. Azam scherzt am Mittagstisch, dass sie die Nächste ist. Und am Tag nach der Begegnung mit der 13-Jährigen in der sozialen Notanlaufstelle ist sie so wütend, dass sie zur Tat schreitet. Sie verlässt das Haus mit einem weißen Kopftuch in der Tasche. Ihr Ziel? Die Revolutionsstraße.
Ich weiß wirklich nicht, was an dem Tag passiert ist. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, was geschah, dass ich eine der Frauen der Revolutionsstraße wurde. Ich weiß nur, dass ich am Abend zuvor wegen dem kleinen Mädchen, das ich getroffen hatte, viel geweint habe. Ich glaube, ich hatte sehr viel Wut im Bauch. Und durch meine Begegnung mit diesem armen Mädchen ist sie explodiert.
Azam fährt mit ihrem Auto zu dem Stromkasten auf der Revolutionsstraße. Sie hält kurz an, holt ihr Handy raus und tippt folgende Sätze.
Ich, Azam Jangravi, begann meine politische Aktivität in der Frauenvereinigung der Reformer und in der Partei der Reformer in der Hoffnung auf Reformen. Es ist Zeit zu handeln. Ich habe das für die Freiheit, für das Ende aller frauenfeindlichen Gesetze und Regeln getan. Ich akzeptiere die Folgen meiner Tat. Meine Tat entspringt keinesfalls einer Organisation, einer Gruppierung oder einer Bewegung im In- oder Ausland. Ich habe das getan, um mich der Zwangsverschleierung zu widersetzen. Lasst uns selbst über unseren Hijab entscheiden. Als Individuum habe ich ein Recht auf Wahlfreiheit. Hashtag Frauen der Revolutionsstraße.
Danach irrt sie noch eine Weile durch die Gegend. Geht Bücher kaufen für das Mädchen. Sie hatte ihr das versprochen. Ich bring dir Lesen und Schreiben bei, weil dein Großvater dich nicht zur Schule schickt. Und dann steigt sie auf den Stromkasten. Die Knöpfe ihrer Jacke sind offen und man sieht ihr schwarzes T-Shirt darunter. Darauf steht Property of no one. Niemandes Besitz. Sie zieht ihr Kopftuch aus, holt das Weiße aus ihrer Tasche und wedelt damit in der Luft herum, wie wieder Movahed und Narges Hosseini es auch getan hatten. 45 Minuten steht sie da oben, bevor sie mit Gewalt von der Polizei abgeführt wird. Auf dem Weg drückt sie bei ihrem Handy auf Senden. Ihre Nachricht ist jetzt online. Auch sie kommt ins Evin-Gefängnis und wird dort täglich verhört und erniedrigt. Du bist eine Hure. Du bist krank. Sonst würdest du ja nicht so etwas tun. Bis sie 3 Monate später vor Gericht steht. Sie bekommt aber 2 Gerichtstermine. Das war 2018.
Am Morgen war der Gerichtstermin der Frauen der Revolutionsstraße. Es hat nicht mal 15 Minuten gedauert und wir hatten schon das Urteil. 3 Jahre Haft. Eine Stunde später musste ich im Familiengericht sein. Und da habe ich gemerkt, dass das eigentlich mein Hauptgerichtstermin ist. Die Islamische Republik hatte ihre eigenen Pläne für mich. Der Richter hatte mir schon zuvor angedeutet, ich nehme dir deine Arbeit, deinen Führerschein, ich lasse dich nicht weiter studieren, ich nehme dir dein Kind weg. Und so kam das auch. Ich verlor meinen Job, ich wurde aus der Frauenvereinigung ausgeschlossen, sie haben mir meinen Führerschein weggenommen und mein Auto konfisziert. Ich habe damals gerade meinen Master gemacht in KI. Als ich meine Masterarbeit abgeben wollte, hieß es, sie sind exmatrikuliert.
Im Familiengericht sitzt dann plötzlich ihr Ex-Mann. Vor ihm hat sie Riesenangst, weil er gewalttätig ist und auch noch einflussreich. Azam zittert. Plötzlich heißt es, dass die Scheidung nicht gültig sei, Azam das Sorgerecht verliert. Der Richter hat also alles umgesetzt, womit er gedroht hatte.
Sie haben mir mein Kind weggenommen. Nach einem Monat hin und her hat mein Anwalt mir gesagt, das, was das Gericht tut, ist illegal. Das tun sie nur, um sie fertig zu machen. Es gibt für sie keinen anderen Weg, sie müssen das Land verlassen. Also, ich stand vor der Entscheidung, wieder verheiratet zu sein mit meinem Ex-Mann oder für immer mein Kind zu verlieren. Das war eine sehr gefährliche Situation. Ich kann es nicht beschreiben. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich mein Kind und mich selbst retten muss. Ich habe in 2 Tagen entschieden, alles hinter mir zu lassen und zu flüchten. Wir sind zur Grenze mit der Türkei gefahren, haben da eine Woche auf den richtigen Moment gewartet, um rüberzugehen.
Trotz der Gefahren kommt sie nach Tagen in der Türkei an. 6 Monate später bekommen Azam und ihre Tochter einen Termin beim UNHCR und können bald nach Kanada auswandern. Heute setzt sie sich neben ihrer Arbeit als Informatikerin und der Kinderbetreuung als alleinerziehende Mutter weiterhin für die Menschen im Iran und die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung ein. Für die geht sie unter anderem jeden Samstag auf eine Demonstration. Bevor sie geht, streicht sie mit ihren Fingern über ihre schwarzen Haare. Ihre Augen leuchten auf einmal. Sie lächelt mich durch den Bildschirm an.
Ich bin voller Hoffnung, ehrlich gesagt. Weißt du warum? Als ich auf den Stromkasten gestiegen bin, hat mich damals kein einziger Mann unterstützt. Und heute? Heute tun das die Männer. Die gehen Seite an Seite mit den Frauen auf die Straße. Klar, es geht gerade vor allem um existenzielle Fragen, weil es den Menschen ökonomisch miserabel geht. Aber diese Bewegung hat mit einem Fokus auf die Frauenforderungen begonnen. Als Frauen aufgestanden sind und brutal niedergeschlagen wurden, kamen die Männer auf die Straße und haben sie verteidigt. Das bedeutet Hoffnung. Wir hatten früher nie so eine Einigkeit in der iranischen Gesellschaft. Ich bin voller Hoffnung, denn unsere Leute sind aufgewacht. Und es kommt bald auch der Tag, an dem sich das auf der Straße zeigt. Dann sind auch diejenigen dabei, die sich bis jetzt noch nicht rausgetraut haben. Und dann erheben wir alle gemeinsam noch lauter die Stimme.